Ja, herzlich willkommen hier bei der Sonderfolge von Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas Job und ich befinde mich heute am Flughafen Tegel und ich bin hier mit dem Chris von Plane World Berlin.
Hallo.
Lieber Chris, in der Vergangenheit habe ich verschiedene YouTube-Videos und Beiträge gemacht. Da war ich mit Flughafenangestellten unterwegs und Leuten aus der Marketingabteilung von Flughafen München zum Beispiel oder von Frankfurt. Da bin ich extra mit dem Max nach Frankfurt gefahren. Und heute sind wir hier in Berlin am Flughafen und ich behaupte auch mit einem Experten, aber du hast einen anderen Schwerpunkt und eine andere Sichtweise auf dem Flughafen als jetzt ein Angestellter einer Flughafengesellschaft. Und das finde ich besonders spannend, dass wir vielleicht heute einen Einblick in die Hintergründe eines Standorts bekommen mit ein paar Tipps, die vielleicht ein Flughafenangestellter so gar nicht aussprechen würde, weil der möchte natürlich seine Parkplätze vielleicht verkaufen oder der hat so natürlich seine Gesellschaft im Hintergrund. Meine Frage an dich zuerst ist natürlich, dass wir dich als Person so vorstellen möchten. Was bist du für jemand? Ich habe dich jetzt notiert als Aviation Geek, Luftfahrtinteressierter, der hier zu Film- und Fotoaufnahmen zum Airport Tegel kommt.
Ja, im Prinzip schon richtig. Ich selbst bezeichne mich eigentlich schon schwerpunktmäßig als Luftfahrtinteressierter. Das stammt noch aus meiner Kindheit. Ich hatte das große Glück, auch mit meinen Eltern schon früh in den Urlaub fliegen zu können. Und das Interesse daran ist bis heute dort. Für mich immer noch interessant, durch Deutschland, Europa speziell zu fliegen. Ich möchte nicht sagen, dass es heute noch ein Abenteuer ist. Das hat sich natürlich innerhalb der Zeit ein bisschen geändert, aber in den Anfangsjahren, Anfang der 90er, war das schon was Besonderes, wenn man dann mal 5 Stunden lang im Flugzeug saß und dann auf die Kanaren geflogen ist mit den Eltern in den Urlaub. Das war schon klasse.
Das war dein erster Flug?
Mein allererster Flug, da muss ich mich jetzt... Ich glaube, das war tatsächlich nach Gran Canaria damals, aber mit Air Berlin.
Air Berlin?
Ja.
Weißt du noch, mit welchem Flugzeugtyp die damals geflogen sind?
Ja, ich selber kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass die damals nur mit einer Boeing 737-400 geflogen sind. Also wird das sicherlich das gewesen sein.
Ja. Noch in der alten Bemalung, das war so weinrot.
Ja, das, ich glaube, das ist auch noch aus der Zeit, wo noch Air Berlin USA kurzzeitig drauf stand.
So.
Also das muss kurz vor 1990 gewesen sein. Und da stand ja meines Wissens auch noch... der Status ein bisschen anders als heute, dass man noch nicht als Air Berlin unter deutscher Kennung fliegen konnte, sondern noch unter der Alliierten.
Und jetzt bist du hier für Foto- und Filmaufnahmen. Wie verhält sich das Ganze? Bist du mehr Fotograf oder bist du mehr Videofilmer?
Also schwerpunktmäßig bin ich auf jeden Fall der Videofilmer, obwohl ich natürlich auch gerne die Fotos dann gleich mitnehme, wenn man denn schon mal hier ist. In der Regel habe ich eine Videokamera und ein Fotoapparat dabei, sodass man immer flexibel bleibt und beides abdecken kann.
Okay. Jetzt haben wir mehrere Flughäfen in Berlin. Wo ist dein Schwerpunkt?
Ja, ich bin meistens in Berlin-Tegel tatsächlich hier. Das hängt einfach mit der Erreichbarkeit zusammen und an der Vielfalt der Airlines. Die ist natürlich hier etwas größer, als wenn wir jetzt nach Schönefeld gucken, wo natürlich, Ryanair und EasyJet einen ganz großen Schwerpunkt bilden. Allerdings sind natürlich auch dort ein paar Airlines auch jetzt neu dazugekommen. Wenn wir mal zum Beispiel auf die Azur Air schauen, ist ja noch brandaktuell.
Die haben wir natürlich. Die habe ich übrigens gestern da stehen sehen, und zwar auf dem Parkplatz vom neuen Flughafen.
Ja, das kann gut sein. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, war die Maschine des deutschen Ablegers von Azur Air in irgendeiner Weise defekt und da musste dann eine aus Russland nochmal hergebracht werden, um den Flug durchführen zu können.
Okay. Gut. Eine zweite Rolle spielt wahrscheinlich auch das Besucherdeck. Das ist ja hier in Tegel besonders nah an den Start- und Landebahnen dran.
Das ist sicherlich auch ein Faktum. Wir haben ja hier das große Sechseck noch aus den 70er Jahren. Und das kann man hier im Rahmen der Besucherterrasse einmal komplett umrunden, sodass man natürlich dann in jede Richtung auch eine wunderbare Sicht auf die Flugzeuge hat. Und in Schönefeld ist das etwas begrenzt, da ist die Besucherterrasse etwas kleiner. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum es hier besonders interessant immer ist, in Tegel.
Vielleicht verraten wir nochmal ganz kurz, wo wir hier sind. Wir sind hier neben dieser S-Bahn-Imbissbude, direkt am Eingang zur Besucherterrasse. Du warst heute schon oben. Ich wollte nachher nochmal, wenn ich Zeit habe, mit hochkommen. Hier ist aber der Vorteil, dass man direkt hinter der S-Bahn-Bude, ja, das ist also eine Pommesbude, die aus einem alten S-Bahn-Waggon gemacht wurde, direkt auf das Vorfeld gucken kann. Man kann aber von hier aus nicht die Start- und Landebahn sehen. Ein bisschen Flughafen-Sound haben wir aber trotzdem.
Naja, die gewisse Geräuschkulisse haben wir hier auch, genau.
Wir sehen jetzt Air France, da kommt eine türkische Airlines, wahrscheinlich aus Istanbul, ne?
Ja, jetzt müsste die aus Istanbul kommen, genau. Okay. Ja, wobei, es könnte auch die aus Ankara sein, da bin ich jetzt gerade nicht ganz im Blick.
Aber das sind die beiden, das ist ja mein Hinweis, das sind die beiden Destinationen, die hier von Berlin-Tegel angeflogen werden.
Hauptsächlich, ja.
Und du hast mir gerade verraten, du bist wegen einer Besonderheit heute an einem Dienstag in der Woche hier am Flughafen Tegel. Und zwar wolltest du...
Ja, wir sind heute extra hierher gefahren aufgrund dessen, dass heute eine LOT aus Polen kommt. Und die fliegt ja schon seit Jahren nicht mehr hier Berlin-Tegel an oder überhaupt den Standort Berlin. Und da ist es dann schon mal was Besonderes, nochmal die Maschine hier zu sehen.
Okay, lass mal eben die Air Berlin einparken und sprechen kurz danach weiter. So, die Air Berlin ist eingeparkt. Sprechen wir nochmal über dein, du nennst das ja Hobby, ne?
Es ist im Moment mein Hobby, ja.
Genau, das ist ein, wie viel Zeit verwendest du dafür, wenn ich das frage?
Boah, das ist wirklich schwer jetzt zu sagen. Es kommt immer darauf an, von Woche zu Woche. Wenn natürlich mal mehr am Flughafen los ist, dann fährt man spontan mal öfter hierher. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt sagt, gut, ich stehe jetzt hier 6-7 Stunden auf dem Flughafen. Ich schaue dann schon immer, dass ich gezielt hierher fahre, wenn was Interessantes ist. Denn wenn man jetzt so viele Doppelungen bei mir auf dem Kanal hätte, dann wäre das auch auf Dauer nicht interessant. Das soll ja abwechslungsreich bleiben.
Genau, und ist ja nicht nur die Arbeit jetzt hier am Airport, dass man die Aufnahme macht, sondern ist dann auch das Schneiden, Tonbearbeitung und hinterher dann im, am Schreibtisch. Da sprichst du gleich auch an, wo wir das ganze Material, was du produzierst, auch wiederfinden können. Du hast, glaube ich, zwei Schwerpunkte. Das eine ist YouTube und das andere ist Facebook. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Meine bisherigen Schwerpunkte waren die Facebook-Seite, wo ich Neuigkeiten zu den Berliner Flughäfen oder zum Luftverkehr allgemein poste. Dazu einige aktuelle Fotos, die meines Erachtens vielleicht interessant sind. Und wie schon vorhin erwähnt, Schwerpunkt ist der YouTube-Kanal, der in der Regel täglich durch ein neues Video bereichert wird.
Täglich?
Ja, das ist zumindest das Ziel, dass man jeden Tag ein neues Video sehen kann, wenn man das möchte. Und in loser Reihenfolge in der Regel wiederum sonntags auch Trip Reports. Das heißt, ich filme meine persönlichen Reisen oder meine Eindrücke, die ich auf Flügen innerhalb Deutschlands und Europas habe.
Ah ja. Die Adressen nennen wir direkt. Das ist einmal youtube.com/PlaneWorldBerlin,
relativ einfach. Und bei Facebook ist es genauso, also facebook.com/PlaneWorldBerlin. Und jetzt also, neu dazu gekommen, darf ich noch sagen, vor einigen Wochen habe ich einen Instagram-Account noch eröffnet. Dort findet man dann noch ein paar mehr Fotos, die ich vielleicht auf der Facebook-Seite nicht immer poste. Und da gibt es dann eben noch ein bisschen mehr Abwechslung auch von anderen Flughäfen in Deutschland.
Ja, Instagram ist ja die visuelle Social-Media-Plattform und das macht sicherlich Sinn, wenn man so viel produziert wie du, dass man auch da vertreten ist. Man kann nicht immer auf allen Hochzeiten gleich gut tanzen, ist immer so mein Credo, aber ich versuche es auch auf mehreren Plattformen. Ja, schön, dass wir das schon mal wissen. Wie lange sind ungefähr deine Videos im Schnitt? Hast du da eine Regel?
Also, sagen wir mal, bei den Trip-Reports, da schaue ich, dass das in der Regel unter einer Viertelstunde ist. Das ist natürlich ein bisschen mehr, was man da zeigen kann, wenn man vom Abflughafen, vom Ankunftsflughafen, vom Flug selber was zeigt. Also da schaue ich immer, dass es so zwischen 12 und 15 Minuten sind. Das sind dann allerdings auch besondere Videos, die sind dann eben nicht täglich mit dabei. So, okay. Und die anderen Kurzfilme, sage ich mal, die sind in der Regel so, ja, sagen wir bis zu 2 Minuten lang, dass es also nicht zu viel ist.
Ist also immer der Rollweg und dann Start-Landung eines Flugzeugs. Zu den Trip-Reports würde ich jetzt nochmal fragen, auf was konzentrierst du dich da? Sprichst du selber oder sieht man die Sitzabstände, Economy Class oder gibt es da bestimmte Schwerpunkte?
Also ich versuche auf jeden Fall die Reise so zu dokumentieren, wie es ein Fluggast auch machen würde, beziehungsweise wie es ein Fluggast erleben würde. Das heißt, ich schaue, wo war der Check-in, wann hat der Check-in geöffnet, wie lange braucht man von A nach B, dass man ungefähr einen Zeitaufwand berechnen kann im Vorfeld. Dann natürlich im Flugzeug, das ist ja das Wichtigste letztendlich an der Reise. Da schaue ich dann natürlich mir die Sitzabstände an, wie ist die Einrichtung, wie sind die, wie ist die Möblierung. Ja, das sind halt alles so eine Geschichten. Was haben wir als Service noch bei der Fluggesellschaft? Wird ja immer weniger, leider. Also was inkludiert ist. Und das dokumentiere ich halt in der Regel.
Ich glaube, das geht auch weiter, dass man Tipps gibt, was man als Service extra Kosten zu einem fairen Preis erwerben kann. Ja, da kann ich zum Beispiel bei Ryanair den Kakao für 3,50 Euro empfehlen. Der ist nämlich sehr nahrhaft, hat eine ganze, ich glaube, der ist 0,5 Liter sogar. Und 3,50 Euro ist an Bord von Ryanair eigentlich ein ganz fairer Preis. Nur mal so am Rande. Ja, für mich war es heute wichtig, mit dir zu sprechen, dass wir über den Airport hier, Tegel vor allen Dingen, sprechen. Der ist ja noch geöffnet, in Anführungszeichen. Das kann ja noch ein bisschen länger dauern. Und viele Fluggäste kommen hier hin. Man sieht das, dass sie auch überrascht sind, sich nicht immer so wirklich zurechtfinden, weil wir haben ja, du hattest das angesprochen, nicht nur die Terminals aus den 70er Jahren, das platzt ja aus allen Nähten. Deswegen gibt es ja diese Idee, einen neuen Flughafen zu bauen. Der ist ja auch schon fast fertig. Dann haben wir hier die modernen Provisorien, die der Flughafen noch an der Seite hat. Das wäre zum Beispiel Terminal C. Und das Erste, was man betrachtet, wenn man auf so einen Flughafen guckt, ist die Anreise. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du einen bestimmten Tipp? Da gibt es verschiedene Anreisemöglichkeiten. Jetzt würde ich mal ÖPNV ansprechen.
Ja, also wir haben ja hier keinen Bahnanschluss im Vergleich zu Berlin-Schönefeld beispielsweise oder auch anderen Flughäfen in Deutschland. Das heißt, die Anreise hier bei den öffentlichen Verkehrsmitteln läuft per Bus. Wir haben hier mehrere Buslinien, die zum Teil aus der Richtung Bahnhof Zoo kommen, zum Teil aus der Innenstadt, sprich vom Hauptbahnhof und aus dem Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes aus der Richtung. Und wenn ich einen Tipp geben darf, also ich würde in der Regel erstmal bis zum Bahnhof Zoo fahren tatsächlich, um dann in den X9 oder 109er umzusteigen, weil die Fahrt von dort aus relativ kurz ist. Wobei man sagen muss, der X9er ist wirklich noch, eine Viertelstunde oder was schneller hier in Tegel als der 109er, weil der noch über den Kudamm einen kleinen Umweg fährt. Okay. Und wenn man am Hauptbahnhof zum Beispiel mit dem Zug hier ankommt in der Stadt, um zum Flughafen zu kommen, bietet sich der TXL-Bus an, der allerdings zu verkehrsstarken Zeiten auch mal im Stau steht. Das werden sicherlich einige schon wissen.
Das sieht man oft auch, dass im Twitter-Account von dem Flughafen Berlin-Brandenburg solche Verkehrsstörungen auch genannt werden. Ist nicht selten auch TXL-Bus dabei, weil dann Umleitungen stattfinden oder die Linie gar nicht bis zum Alexanderplatz dann durchfährt, sondern am Hauptbahnhof endet.
Genau.
Und ist in dem Sinne auch nicht schlimm, weil man am Hauptbahnhof auf der Berliner S-Bahn Mittellinie ist und die wird ja auch den Bahnhof Zoo bedienen und das war so dein Tipp, weil der Bahnhof Zoo auch ein Regionalexpress Halt ist, dass man da umsteigt und dann mit dem X9 fährt. Ja. X im Übrigen bedeutet, das ist ein Schnellbus, das ist also ein Bus, der nicht an jeder Station anhält und somit auch empfehlenswert wäre. Ja, wie wäre es denn, wenn man jetzt eine Autoanreise plant? Was kannst du da so empfehlen? Die Flughafenparkplätze sind ja in der Regel auch sehr teuer und in Berlin ist man sicherlich nicht am unteren Ende der Preisskala, sondern hier Terminalparken ist. Wir haben da, glaube ich, im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht und darauf geguckt, wie da die Preisliste ist, aber ein Wochenparkplatz...
So 4 bis 5 Euro pro Stunde, glaube ich, mittlerweile hier
ja,
sein.
Ja, das ist ja Wahnsinn pro Stunde. Und das macht man nicht. Ja. Überlegen natürlich viele Leute, die günstig unterwegs sein möchten und auch von weiter her kommen, die das öffentliche Bus- und Bahnnetz nicht nehmen, dass man hier in der Umgebung parkt, aber das wollen wir nicht unbedingt so empfehlen. Ja. Also jetzt, ich sag mal, Saatwinkler Damm ist sowas, was ich gesehen habe, kann ich nicht empfehlen, dort zu parken über mehrere Tage, das Auto alleine zu lassen. Was hättest du da für eine Idee?
Ja, ich würde mich da auch wieder orientieren an dem Expressbus 9, also an der Buslinie X9, denn wenn man dort in der Nähe parkt, hat man auch einen relativ schnellen Anschluss mit der BVG dann hier zum Flughafen Tegel. Man muss sehen, also alles, was zwischen Ernst-Reuter-Platz und S-Bahnhof Jungfernheide sich befindet, sind in der Regel kostenfreie Parkzonen. Das heißt, da kann man, wenn man möchte, sein Auto abstellen und viele nutzen das auch, was ich selber auch schon miterlebt habe, also zumindest aus meinem Kreis.
Ja, das ändert sich natürlich ständig, ja, dass die Parkraumbewirtschaftung sich verändert. Wir sind jetzt hier im August 2017, das wäre jetzt für heute so unser Tipp. Mehr möchten wir aber nicht verraten, weil wir diese Parkplätze selber brauchen. Also dafür können wir nochmal ein Special machen. Ich würde mal sagen, das kann man auch für angemeldete User dann später nochmal machen, dass man genau diese Parkflächen nochmal einzeichnet, die man empfehlen kann. Ich sage immer, ich kenne das aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, also im Kölner Bereich, wenn man da im falschen Stadtviertel in Anführungszeichen geparkt hat, dann hatte man auch schon die Luft mal raus mit einem auswärtigen Kennzeichen. Das ist da also schon passiert. Okay, da hätten wir was für die Bus- und Bahnanreise, für die Autoanreise. Was ich noch so empfehlen kann, ich hatte ja ein Interview hier mit Holiday Extras. Da kann man also das Flughafenparken buchen. Das sind so Einkaufspreise, die sind dann günstiger, als wenn man selber am Parkhaus dann das Ticket zieht. Oder man kann auch diese Variante wählen, dass man eine Übernachtung dazu bucht, entweder vor der Reise oder nach der Reise, und dann kann man 7 oder 14 Tage sein Auto dann kostenlos am Hotel parken. Das wäre dann auch noch eine Idee. Was kannst du noch so empfehlen, wenn man sich noch schnell versorgen möchte, weil man ja im Flugzeug heute nicht mehr zu essen und trinken bekommt? Hier am Flughafen habe ich jetzt gesehen, Getränk 3,50 Euro ist hier normal der Preis.
Also wenn man im Vorfeld noch ein bisschen Zeit hat, da komme ich dann auch wieder auf den Bahnhof Zoo zu sprechen. Ja. Dort befindet sich ja innerhalb des S-Bahnhofes der große Supermarkt, dessen Namen wir jetzt aus werberechtlichen Gründen mal nicht verraten. Aber ich denke mal, viele wissen, welchen ich meine. Und der hat ganz normale Preise, also jetzt keinen Aufschlag, wie es an Bahnhöfen manchmal der Fall ist oder an Flughäfen. Also da kann man sich auch nochmal mit Getränken oder auch kleinen Brötchen oder sonst was eindecken, wenn man hier am Flughafen das nicht direkt kaufen möchte.
Ja, wenn wir im Jahr 2017 sind, das hatten wir gerade angesprochen, da gibt es einige Ereignisse hier im Berliner Luftverkehr, die man unbedingt ansprechen muss. Auch das möchte ich heute mit dir machen. Über den Flughafen selber, über den neuen BER, wollen wir jetzt nicht so viel sprechen. Da hat die Politik schon so viel in der Vergangenheit auch gesagt und man schweigt da eigentlich eher über den Eröffnungstermin. Keiner weiß ihn so recht, aber du rechnest wahrscheinlich auch nicht mehr mit 2018 oder...
Also die 2018 ist, denke ich mal, realistischerweise nicht einzuhalten. Und in den letzten Tagen war ja auch aus den Pressemedien zu erfahren, dass im Moment auch intern ein Eröffnungstermin von Herbst 2019 angepeilt wird, aber ohne irgendwelche Termine zu nennen.
Wir sind da vorsichtig natürlich, weil wir können es auch nicht wissen. Es sind so viele Unwägbarkeiten da drin. Wenn wir in Schönefeld sind, dann sehen wir das Gebäude. Es ist da. Viele in Deutschland wissen auch gar nicht, die mitdiskutieren in diesem großen Thema, dass bereits Teile des neuen Flughafens ja in Schönefeld-Alt, so wie das teilweise genannt wird, benutzt wird. Das ist die Landebahn, Land- und Stadtbahn Nord. Ich habe das gestern gesehen, dass eine EasyJet von der Südbahn gestartet ist. Das heißt also, die wechseln da auch schon mal. Kann nicht sein?
Nee, der Grund, dass von der Südbahn geflogen wird derzeit, sind Bauarbeiten an der Nordbahn. Die wird wieder mal instand gesetzt und deswegen müssen die Flugzeuge auf die Südbahn kurzfristig ausweichen.
Das bedeutet natürlich lange Rollwege, dass man da schon mal 10, 15 Minuten mit dem, ist übertrieben, aber ich sag mal,
ja, doch,
10 Minuten ist schon, unterwegs von der Landebahn dann bis zur Parkposition. Da müssen sich einige Fluggäste gedulden, ja, wo es immer so schön heißt, bitte bleiben Sie sitzen, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben. Okay, Schönefeld ist ein Sonderthema, können wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle vertiefen. Aber das zweite wichtige Thema, was uns in diesen Wochen gerade beschäftigt, ist die Hausfluggesellschaft Air Berlin, kommt hier gerade auch vorbei. Wie ist deine Einschätzung im Moment?
Ja, es ist ganz schwierig, sich da erstmal verbindlich zu äußern. Es kam relativ überraschend, dass denn der Insolvenzantrag jetzt doch gestellt worden ist, innerhalb von, ja, eigentlich Stunden, kann man sagen. Dass die Airline in Schieflage ist, war wahrscheinlich schon allen bekannt. Das ist ja nichts Neues, leider. Aber dass es denn jetzt plötzlich dann auch in eine Insolvenz reingehen sollte, war für mich dann auch letztendlich eine Überraschung an dem Tag.
Rechnest du denn damit, dass man den Markennamen Air Berlin verschwinden sieht, genauso wie LTU oder andere aus der Vergangenheit?
Also ich kann da nur mutmaßen, es ist jetzt ganz schwer, da eine Prognose zu stellen. Im Moment sieht es so aus, als wenn die größte deutsche Fluggesellschaft sich einige Filetstücke rausziehen möchte aus dem Unternehmen Air Berlin. und dann wird man halt noch sehen, was dann übrig bleibt und dann an andere Anbieter geht. Ich meine, es gab ja ein Angebot eines großen, wie heißt er, Herr Wörl, wenn ich ja, das richtig...
Genau.
Der hat ja damals auch bei der Deutschen BA und bei der LTU ein Engagement gehabt und der wollte oder möchte nach wie vor die Airline als Ganzes behalten, was aber von der Bundesregierung als eher schwierig angesehen wird und wahrscheinlich auch nicht so kommen wird. Ja, welche Marke soll erhalten bleiben? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man versucht, wenn jetzt nicht die Langstreckenflugzeuge von der Eurowings beispielsweise betrieben werden, dass man tatsächlich vielleicht die LTU wieder aufleben lässt. Also die Diskussion gab es ja schon mal vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder sowas.
Ich glaube, so ein Lufthansa-Art oder so ein Luftfahrt-Pionier wie der Herr Wörl, der so viele Fluggesellschaften ja schon mitgegründet hat, der sich da auch auskennt, dem auch der, ja, ein Herz an der LTU liegt. Das könnte vielleicht für den sogar ein Thema sein. Andererseits muss man auch überlegen, was kostet der ganze Spaß? Und die dritte größte Frage für alle ist ja, was ist eigentlich noch im Besitz der Air Berlin und was kann man denn da eigentlich noch so verkaufen? Also ich komme ja auch aus dem Bereich, aus dem Warenhausbereich und da gab es mal eine Warenhauspleite vor einigen Jahren. Da hat man dann auch später beim Insolvenzverwalter festgestellt, dass das Tafelsilber eigentlich längst verkauft war. Das waren damals die Immobilien. Und hier im Fluggesellschaftsbereich ist das natürlich die Frage, wem gehören die Flugzeuge? Und da ist Air Berlin eigentlich auch eine Gesellschaft, die viel geleased hat, viel im Wettlease unterwegs war.
Meines Wissens besitzt Air Berlin derzeit kein einziges Flugzeug. Ja. Also die sind tatsächlich alle das mittlerweile zurückgeleased.
Ich gelesen habe. Und da geht es dann wirklich wohl mehr so um Markennamen. Ich glaube, der LTU-Markenname gehört mit zum Konzern und den würde man dann mitkaufen. Ob die haben den mal für 1 Million Euro gekauft, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Aber ich sag mal, in solchen Größenordnungen spielen diese Markennamen.
Man weiß ja nicht, wie es kommt. Ich meine, in den 90er Jahren, da hat die Lufthansa die Markenrechte an Germanwings erstanden. Und die Fluggesellschaft dann, ich glaube, 2003 oder sowas in der Art erst wieder reaktiviert. Also man weiß ja nie, was da noch kommt.
Nee, kann man nie wissen. Aber dass die Lufthansa sich da ein Filetstückchen herausziehen möchte, das kann man sich vorstellen. Denn die Lufthansa hat ja zwei Möglichkeiten. Sie kann einen Teil in die Eurowings rübergeben, was auch vom Maschinenpark vielleicht passen könnte, von den Langstreckenmaschinen. Und sie kann einen Teil in den Lufthansa-Konzern integrieren. Ja, wir drücken die Daumen, also wir drücken vor allen Dingen den Mitarbeitern auf bei Air Berlin die Daumen, dass auch die Buchungen ja, weiterhin laufen. Wir haben gesehen, dass es Preisaktionen gerade gibt bei Air Berlin, aber wir sind auch in Foren unterwegs im Internet, in geschlossenen Facebook-Foren. Ich bin in Reiseverkäufer-Foren drin, ja, und befürchte, dass der ein oder andere da eher eine Zurückhaltung gerade an den Tag legt und jetzt nicht monatelang in Zukunft mit Air Berlin Flügen gerade plant. Und deswegen, was ich empfehlen würde, ist halt eine schnelle Entscheidung. Das ist ganz wichtig, dass sich das nicht wie ein Kaugummi hinzieht, weil noch Leute da irgendwie falschen wollen, auf einen günstigeren Preis hoffen. Also wir sind da für eine, bist du vielleicht auch dabei, für eine schnellere Entscheidung.
Also ich werde auf jeden Fall auch mit Air Berlin noch fliegen im September. Also das ist fest geplant.
Ja, genau. Rechnest damit, okay. Das ist schön. Unser Gruß an die Air Berlin Belegschaft, dass wir drücken die Daumen, dass es da auch weitergeht und wir auch, man sagt ja auch kartellrechtlich, mehrere Player am Markt haben. Es gibt halt Strecken, wo die Air Berlin alleine unterwegs ist. Und du hattest mir auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass die Air Berlin gerade sehr viele polnische Strecken im Programm hat. Und die LOT zum Beispiel, das ist die Besonderheit, dass sie heute in Berlin erscheint für einen Sonderflug. Aber ansonsten ist die LOT da gar nicht zwischen Berlin und Polen unterwegs. Gut, für dich als Spotter fände ich natürlich jetzt eine wichtige Frage. Welche Stellen kannst du denn empfehlen, wo man hier besonders gute Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen machen kann?
Ja, also wie schon vorhin kurz mal angesprochen, natürlich ist die Besucherterrasse erstmal für alle Anfänger das Beste, um einfach mal den Überblick zu haben und auch in jede Richtung zu schauen. Man hat die wunderbare Sicht auf die Start- und Landebahn und man schaut vor allem Richtung Norden, das heißt, man hat die Sonne nicht im Blick. Ansonsten gibt es, ich sag mal, schon mittlerweile berühmte andere Strecken, wie zum Beispiel die Meteorstraße, das ist am nördlichen Ende der Nordbahn, also quasi direkt neben dem militärischen Bereich. Dort gibt es eine schöne Sicht auf die beiden Landebahnen Richtung Westen. Und man kann auch, in der Nähe ist das gleich gelegen, am Kurt-Schumacher-Platz auf den Parkhäusern zum Beispiel auf die landenden Flugzeuge in der Regel schauen, wenn die von Osten in die Stadt fliegen. Dann hat man auch einen wunderbaren Blick. Aber es gibt auch einige andere Punkte rundherum am Zaun, wo man wirklich tolle Stellen hat, wo man die Flugzeuge auch schön beobachten kann.
Und Tegel bietet sich tatsächlich auch als Fahrradtour an, dass man hier einmal um den Platz herumfährt. Dann kommt man da durch den Tegeler Forst noch, da ist noch ein See. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man kommt hier vorne bei diesen Schrebergärten vorbei und kann eigentlich eine größere Runde als Tagesfahrradtour machen. Ich sag mal so 2-3 Stunden ist man einmal rum. Das wäre so mein Tipp. In Schönefeld finde ich das schwieriger, weil die Radwege da noch nicht so ausgebaut sind. Da ist teilweise Baustelle, da kommt man auch nicht so richtig rum.
Wobei natürlich die Strecke um Schönefeld dann wahrscheinlich auch recht angenehm werden würde, weil das Gelände ist relativ groß, man hat viel Natur rundherum, also bestimmt auch nicht uninteressant.
Man kann da auf jeden Fall weiter gucken, das ist ein Vorteil, oder eben fotografieren. Hast du ein bestimmtes Equipment, was du empfehlen kannst, oder kann man jetzt, ich sag mal, als Anfänger, das wäre ja, ich sag mal, wenn man so, wann fängt man an mit dieser Geschichte? So zwischen 10 und 15 Jahren gibt es viele Leute, die zum ersten Mal mit ihren Eltern zu so einer Besucherterrasse gehen und dann natürlich zückt man erstmal das Handy, damit kann man schon ein bisschen was machen.
Heutzutage auf jeden Fall, ja.
Das war früher zu deinen Zeiten wahrscheinlich noch nicht so denkbar.
Naja, ich konnte mit meinem Telefon ganz früher überhaupt keine Fotos machen. Das ist heutzutage unvorstellbar.
Hast du denn da irgendwie eine Kamera geschenkt bekommen oder wie ging das los?
Ja, also jetzt Flugzeuge zu fotografieren habe ich in meiner frühen Kindheit nicht gemacht. Das hat eigentlich erst später begonnen, aber natürlich habe ich von Anfang an einen richtigen Fotoapparat, also eine Spiegelreflexkamera benutzt durchaus, ja. Und heute benutze ich eben, wenn ich am Flughafen bin, videobedingt natürlich einen Camcorder. Würde ich auch jedem empfehlen, der dauerhaft Videoaufnahmen machen möchte, dass er sich vielleicht nicht nur auf sein Foto-Handy verlässt. Mit den Videoaufnahmen ist das so eine Sache. Denn in der Regel muss man auch mal reinzoomen in das Bild und das funktioniert bei Mobiltelefonen in der Regel nicht so, dass die Qualität gleich bleibt.
Das ist ein digitaler Zoom, ne? Und ja. Man bräuchte eher einen optischen Zoom. Was hat deine Kamera da drauf? Gibt es da bestimmte Mindestgrößen, die du empfehlen würdest?
Ich muss gestehen, ich habe es jetzt bei meiner Videokamera nicht im Kopf, wie viel optischen Zoom die hat. Aber natürlich hat die mehr als ein einfacher Kompaktfoto zum Beispiel. Was ist das für eine Brennweite? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß, dass bei meinem Fotoapparat, den ich ja parallel nutze, ich bis zu 2000 mm Zoom habe. Das heißt, das reicht denn schon so, dass man wirklich in die letzte Ecke des Flughafens auch mal schauen kann.
Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, etwas, wenn es windig ist oder so, oder etwas älter wie ich und man schon so die leichte, zittrige Hand bekommt, empfiehlst du auf jeden Fall auch ein Stativ, nehme ich an.
Ja, für ungeübte Hände sowieso. Also wer anfängt, in dem Metier was aufzuzeichnen, der sollte auf jeden Fall ein Stativ haben. Ich persönlich filme auch öfter mal ohne Stativ. Das liegt aber daran, dass der Camcorder einen besonderen Steady-Shot hat, sprich das Bild stabilisiert, auch wenn es windig ist. Die kosten dann natürlich nicht nur 200 Euro, die sind dann schon ein bisschen aufwärts. Also da müsste man dann schon Richtung 1000 Euro gehen, damit sowas auch mit eingebaut ist. Aber ein Stativ natürlich, das hilft ungemein. Man ist allerdings dann auch nicht ganz so flexibel. Also wenn man mal von A nach B rennen muss, ja, dann muss man den,
ja,
dann muss man halt sehen, ob es immer das Richtige ist, das dauerhaft zu benutzen.
Wie ist deine Erfahrung hier bei dem Eingang zur Besucherterrasse, wenn du jetzt so viel Equipment dabei hast, so viel Metall auch? Hier ist ein Metalldetektor, du musst also durch die Sicherheitsschleuse, aber ist normalerweise alles entspannt und kein Problem. Du kannst alles mitbringen an Fotoausrüstung, was du brauchst.
Also problematisch war es noch nie, denn in der Regel ist ja das Stativ auch einklappbar. Das heißt, es überschreitet nicht die Größe eines Handgepäckstückes und dann sollte es in der Regel auch kein Problem sein. Und man kann auch hier, obwohl es eine Luftsicherheitskontrolle ist, auch sein persönliches Getränk in einer Plastikflasche mit reinnehmen. Ist vielleicht ganz wichtig.
Also eine tolle Information, wusste ich jetzt nicht. Hätte ich mal vorher machen sollen. Dann wäre ich jetzt hier nicht auch so schockiert gewesen von den Preisen. Übrigens eine Currywurstplatte mit Mayo kostet 7,90 Euro und Getränk inklusive. Das ist eigentlich besser, als die Sachen einzeln zu kaufen. Jetzt würde ich gerne von dir noch wissen, dein Kanal ist ja bei YouTube veröffentlicht, du bist bei Facebook. Hast du da irgendwelche Zahlen oder Zukunftspläne oder was hast du da im Kopf für die Entwicklung des Ganzen? für 2018 geplant zum Beispiel?
Ja, eine konkrete Entwicklung, das hängt ja auch immer davon ab, was man erlebt, was man mit den Leuten teilen kann, mit den Zuschauern. Ich habe in diesem Jahr einen Meilenstein geschafft, den wollte ich unbedingt mal schaffen, nämlich 1000 Abonnenten zu haben in meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Das habe ich dieses Jahr geschafft. Mittlerweile bin ich bei rund 1200. Das war mir wichtig, weil dann erscheint nämlich bei YouTube so eine 999 plus Geschichte. Das sieht dann so aus, als wenn es noch viel mehr ist. Nein, das ist kleiner Scherz. Ja,
das ist wie bei den Flugsitzen in dem Reservierungssystem.
Ja, genau. So in etwa sieht das denn aus. Nein, aber man wird halt sehen, also in den nächsten Wochen werde ich sicherlich die 500.000 Viewers-Marke überschreiten. Aber ich setze mir da keine konkreten Ziele. Ich meine, es kommt immer darauf an, was man dem Zuschauer bieten kann. Ne? Also immer, was man so erlebt und was man mit den Menschen teilt. Und je nachdem, ob es interessant ist oder nicht, sind natürlich auch die Klickzahlen, das ist klar.
Und Interaktion gibt es da auch und auch Rückfragen, die beantwortest du. Also als ich vorhin eine Rückfrage bei Facebook an dich hatte, da stand dann, antwortet innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Ja, das klappt meistens, natürlich nicht immer. Aber so speziell jetzt bei den YouTube-Videos freue ich mich natürlich über Kommentare, über Anmerkungen, auch über jede Frage. Also wenn Fragen gestellt werden, da versuche ich auch, die kurzfristig zu beantworten. Das ist ganz klar.
Du machst jetzt keine Reiseberatung, aber man kann nicht zu den Flugzeugen natürlich was fragen, Flugzeugtypen.
Nee, das sind natürlich keine Reiseberatung. Das kann ich auch gar nicht, gebe ich zu. Da bin ich auch der falsche Mann für. Aber wenn es jetzt so um grundsätzliche Dinge am Flughafen geht, um die Abläufe jetzt als Passagier, die man miterlebt, oder im Flugzeug, wie die Sitzabstände sind, da versuche ich immer gerne zu helfen, na klar.
Ja, Chris, dann sage ich an der Stelle schon mal herzlichen Dank für die tollen Einblicke, die du uns hier zum Flughafen Tegel gebracht hast. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt für weitere Informationen beziehungsweise auch für Flugpläne oder dergleichen, was kannst du da für Webseiten, Blogger, Instagram-Accounts oder was kannst du da empfehlen für uns? Wo sollten wir uns nochmal intensiver mit der Luftfahrt rund um Berlin beschäftigen?
Also ich möchte natürlich die Flughafenseite der Flughafengesellschaft erwähnen, denn die gibt erstens einen Einblick über den aktuellen Flugstatus eines Fluges, sprich wo wird der Flieger andocken, wo ist die Parkposition oder zumindest so in etwa. Dann gibt es die Möglichkeit auf www.planeboys.de zu gehen.
Planeboys.de.
Dort finden wir im Prinzip täglich einen aktuellen Flugplan. Dort sind Sonderflüge mit verzeichnet, die also nicht im normalen Flugplan unter Umständen verzeichnet sind. Dazu gehört eben auch die Lot, die heute kommt. Da steht, also im normalen Flugplan steht zwar die Ankunft drin, aber weil dann danach ein reiner Positioning-Flug stattfindet, sprich der nur wieder zurück an die Heimatbasis geführt wird ohne Fluggäste, steht sowas im normalen Flugplan nicht drin. Das steht aber auf der Planeboys.de-Seite zum Beispiel mit drauf.
Und die Planeboys sind die Experten für Berlin oder ganz Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das ist nur für den Flughafenstandort Berlin. Das heißt, ja, man findet Infos zu Flughafen Schönefeld und dem Flughafen Tegel, also beide.
Okay, ja, schöner Tipp. Da schauen wir dann später rein. Das werde ich ja auch in diesen Shownotes unterhalb der Episode nochmal vermerken. Natürlich auch mit den Links zu den Seiten von Chris. Dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und sage ja, bis bald. Und ja, in der Fliegersprache sagt man vielleicht ja, guten Flug. Ne?
Ja, ich sag mal, keep flying.
Keep flying. Okay, Chris.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Danke.
Danke.